Wie nie zuvor wird es in den nächsten Jahren darauf ankommen, dass Europa zusammenhält. Und was macht in dieser Lage der deutsche Oppositionsführer? In der Hoffnung auf ein paar Prozentpunkte im Wahlkampf legt er die Axt an den europäischen Zusammenhalt. Was für ein Wahnsinn in diesen kritischen Zeiten!
Herr Bundeskanzler, es ist ja geradezu ein Treppenwitz, was Sie hier vortragen. Diese Bundesregierung ist so nachlässig im Umgang mit Europa gewesen wie keine vorher. Haben Sie mal das Wort German Vote gehört? Das war das Chiffre in Brüssel für die ständigen Enthaltungen der Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland in den Ministerräten und im Europäischen Rat, weil sie in ihrer Koalition so zerstritten waren, dass sie in der Regel nicht gewusst haben, wie sie denn in Brüssel eigentlich abstimmen sollen.
Ein Schlagabtausch, in dem es auch um Europa ging und um die Rolle Deutschlands in der EU. Wir nehmen diese Folge des Podcasts EU2Go am 13. Februar auf. Das heißt, in genau 10 Tagen wird der neue Deutsche Bundestag gewählt. Und diese Wahl bestimmt nicht nur die nächsten 4 Jahre in Deutschland, sondern sie hat auch Konsequenzen für ganz Europa. Deswegen möchten wir uns dieser Folge mit der Frage beschäftigen, welche Rolle Europa im Wahlkampf spielt, was die europapolitischen Forderungen der verschiedenen Parteien sind und was die Erwartungen an die neue Bundesregierung sein wird in der EU. Mein Name ist Thun Yuen, ich bin stellvertretende Direktorin des Stadtgelos-Centers in Berlin und ich freue mich sehr, diese erste Folge des Jahres mit unserem Direktor Johannes Linden aufzunehmen. Und wir haben tatsächlich auch jetzt ganz am Anfang des Jahres eine kleine Neuigkeit in Sachen Podcasts. Und zwar gibt es EU2Go ab jetzt nicht nur aufs Ohr, sondern auch fürs Auge. Wir nehmen die Folgen ab jetzt nämlich auch als Video auf. Das heißt, wer immer mal wissen wollte, wie wir eigentlich aussehen oder wie es in unserem Studio aussieht, der kann sich die Folgen ab jetzt auch bei YouTube anschauen. Für alle anderen gibt es die Folgen natürlich auch weiterhin wie gewohnt auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Portalen. Und damit aber jetzt hallo Johannes.
Hi Tu, freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch sehr. Anders als die letzten beiden Jahren haben wir dieses Jahr keine Was steht 2025 Anfolge, Johannes. Stattdessen möchten wir über die Bundestagswahl sprechen und darüber, warum sie so wichtig ist, nicht nur für Deutschland, sondern auch für die EU.
Ja, es ist ein besonderer Moment, so kurz vor der Bundestagswahl und so mitten im Feuerwerk der neuen Trump-Präsidentschaft, die ja wirklich enorme Konsequenzen für uns in Europa und für die Welt insgesamt hat. Und deshalb haben wir ja auch unsere reflektierende so Jahressendung immer wieder verschoben. Aber jetzt war wirklich der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen eine kurze Standortbestimmung so kurz vor der Bundestagswahl machen.
Ja, und bevor wir auf diese Standortbestimmung gehen, schönes Wort, vielleicht können wir noch mal kurz damit anfangen, warum diese Bundestagswahlen denn so wichtig für Europa sind und warum es wichtig ist, dass wir auch mal darüber sprechen, welche Rolle Europa in diesem Wahlkampf überhaupt spielt.
Genau, die Bundestagswahl ist extrem wichtig für Europa und für Deutschland. Für Europa, weil hier das größte Land mit dem größten Stimmengewicht eine neue Regierung bekommt, eine Regierung bestimmen kann und damit natürlich auch ein wichtiger Akteur auf der europäischen Bühne ersetzt wird oder bestätigt wird. Und die EU steht momentan, so kurz nach dem Beginn der Präsidentschaft Trump, vor enormen Herausforderungen, wo Europa schnell geschlossen reagieren muss. Und gleichzeitig sind viele der Probleme, vor denen Deutschland steht, gerade auf der wirtschaftlichen Seite, auch mit Europa verbunden. Das heißt, viele der Lösungen, die, wenn ich an den Binnenmarkt denke, die für Deutschland gut wären, sind auch Lösungen, die für Europa gut sind, beziehungsweise wo ein wirtschaftlicher Aufschwung in Deutschland auch einen wesentlichen Impact hat auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa. Insofern quasi sind Bundestagswahl von der europäischen als auch von der nationalen Bedeutung.
Das heißt, viele Augen im Ausland sind jetzt auch auf die Bundestagswahlen gerichtet. Das merken wir auch bei uns im Jacques Delors Center. Wir kriegen momentan ja auch sehr viele Medienanfragen tatsächlich von Medien, nicht nur von innerhalb Europas, aber auch außerhalb Europas. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die letzte Ampelregierung keinen guten Ruf hatte, was zumindest ihre Europapolitik angeht, weil sie zuletzt so zerstritten war, dass sie auch auf europäischer Ebene kaum noch handlungsfähig war. Das heißt, viele im Ausland, viele in Europa schauen jetzt ziemlich gespannt darauf, was in den Bundestagswahlen passiert und wie die neue Regierung aussehen wird. Das heißt, die Bundestagswahl ist, wie du sagst, sehr wichtig für Europa. Aber umgekehrt ist Europa gar nicht so wichtig im Bundestagswahlkampf. Und das haben wir auch schon in der Vergangenheit gesehen. Also Europa ist kein Thema, mit dem man Wahlkampf macht oder vielleicht auch Wahlkämpfe gewinnt. Und das war dieses Mal zum Ende hin erst dann doch was anders, als diese sehr grundsätzliche Frage aufkam, welche Rolle spielen wir als Deutschland eigentlich in der EU? Und Ausgangspunkt dafür war die Migrationspolitik und vor allem die migrationspolitischen Vorschläge der Union, die europarechtswidrig sind. Und daran hat sich jetzt zum Schluss eine recht harte Debatte entbrannt, ob und wie sehr welche Parteien auf europäische Lösungen setzen, welche Parteien vielleicht eher auf nationale Lösungen setzen. Und wir haben es im O-Ton gehört, jetzt werfen sich alle gegenseitig vor, die schlechteren Europäer zu sein.
Genau, und man hat ja gesehen, auch im O-Ton, Merz wirft Scholz und Habeck vor, in Europa so unzuverlässig gewesen zu sein wie sonst keine Regierung vor ihm. Und gleichzeitig hat ja Scholz Merz vorgeworfen, den europäischen Zusammenhalt für ein paar Gewinne im Wahlkampf unter den Bus zu werfen. Und das hat ja auch gerade dich sehr beschäftigt, Tu.
Ja, mich hat tatsächlich diese ganze Debatte um die migrationspolitischen Vorschläge gerade aus so europarechtlicher Sicht sehr besorgt. Also dieser Instinkt, wenn es dann darauf ankommt, sich doch eher über EU-Recht hinwegzusetzen, finde ich tatsächlich sehr gefährlich. Vielleicht kurze Erklärung. In der EU gilt ja der Vorrang des Europarechts. Das heißt, wenn es europäische Regeln gibt, dann sind die anzuwenden. Auch wenn es nationale Regeln gibt, die was anderes sagen, gilt Europarecht. Und das ist einer der Grundsätze der europäischen Rechtsordnung. Und ich möchte jetzt auch der Union und Friedrich Merz gar nicht vorwerfen, dass das die Praxis ist oder dass es jetzt etwas ist, dass das wiederholt passieren wird, dass wir zu befürchten haben. Aber ich fand diese Tendenz oder dieser Erstinstinkt zu sagen, dann setzen wir auf nationale Lösungen, auch wenn sie Europarecht brechen, erstmal extrem besorgniserregend. Und das Argument, das oft angeführt wurde, gerade von Union, war ja, naja, andere Mitgliedstaaten halten sich ja auch nicht an die europäischen Migrationsregeln. Ich glaube, da müsste man nochmal ziemlich ins Detail gehen, an wer sich an was genau hält. Also das ist recht, das sind sehr spezifische Punkte. Aber selbst wenn dem so wäre, es gibt dieses Konzept nicht im Europarecht, dass man sich nur daran hält, wenn sich auch alle anderen daran halten würden. Europarecht existiert und muss von den Mitgliedstaaten angewandt werden. Und ich finde, dieser Instinkt zur Abkehr von diesem Prinzip, auch wenn es nur jetzt hoffentlich im Zuge des Wahlkampfes war, fand ich sehr besorgniserregend.
Aber neben der Frage der Migration und des Führungsstils haben wir gesehen, dass Europa nicht so eine große Rolle spielt. Wir haben versucht, das von unserer Seite ein bisschen dem entgegenzutreten. Wir hatten eine sehr spannende Veranstaltung im Januar hier an der Hertie School mit Vertretern der SPD, der CDU, der FDP und den Grünen. Und da ging es um Wirtschaftspolitik und Klimapolitik. Und gerade Wirtschaftspolitik und Klimapolitik kann man ja eigentlich nicht ohne die europäische Dimension diskutieren. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, wie da doch die Unterschiede ganz, ganz deutlich heraus auch kamen. Gerade in dieser Kombination Regulierung, Investition, Industriepolitik und die Rolle des Marktes, wo man sagen könnte, so der Andreas Jung von der CDU und Frau Skudelny von der FDP, die haben stärker so auf Marktlösungen gesetzt, die haben sehr stark den Bürokratieabbau mit Wettbewerbsfähigkeit gleichgesetzt und haben sich eher skeptisch zur Industriepolitik geäußert, während so der Armanson aus Frankfurt und Sven Giegold, der ehemalige Staatssekretär aus dem BMWK und stellvertretende Vorsitzende der Grünen, die haben schon stärker gesagt, wir brauchen eine Industriepolitik, es muss auch eine Kombination sein, aber wir brauchen eine stärkere Industriepolitik, auch Investitionsprogramme. Und diese Investitionsprogramme, gerade auch die Grünen sagen, das sollten durchaus auf der europäischen Ebene stattfinden. Insofern hat man da schon gesehen, so in dieser im Unterschied, wo die verschiedenen Gesichtungen sowohl national, aber eben auch auf der europäischen Ebene deutlich wurden.
Wer sich das auch nochmal anschauen möchte, ich glaube, das Event gibt es auch auf unserem YouTube-Programm, das wir jetzt öfter bespielen. Ich habe mir ja mal in den Wahlprogrammen der verschiedenen Parteien den Europateil ein bisschen angeschaut. Da geht es auch mehr grundsätzlich um diese Frage, wie soll eigentlich die Europäische Union aussehen? Welche Reformen sind notwendig? Wie gehen wir mit Rechtsstaatlichkeit um? Also wirklich diese grundlegenden Fragen. Und ich muss sagen, zumindest da gibt es nicht so gravierende Unterschiede wie jetzt zum Beispiel der Klima- und Wirtschaftspolitik. Also im Grunde sind alle für Reformen, für institutionelle Reformen. Bei der CDU weiß man nicht so genau, welche Reform genau. Das ist, ich sag einfach nur so eine Zeile, die sagt, wir sind für Reformen. Aber FDP, SPD und Grüne sprechen sich zum Beispiel alle für die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips zumindest in der Außen- und Sicherheitspolitik aus. Bei Grünen, SPD auch darüber hinaus. Alle Parteien sind dafür, dass Rechtsstaatlichkeit stärker durchgesetzt werden kann. Mhm. Auch da unterscheidet sich die Detailtiefe. Also SPD und Grüne legen ziemlich konkrete Vorschläge auf den Tisch, was genau machen werden soll. Aber ich würde sagen, so die Stoßrichtung ist ähnlich, auch wenn der Ton aber unterschiedlich ist. Also man merkt, also man liest schon raus, die Grünen sind mit Abstand diejenigen, die am integrationsfreundlichsten sind, die deutlich mehr Europa möchten, sagen ja auch ganz klar, dass sie eine Vision einer föderalen europäischen Republik mit eigener Verfassung haben. Mhm. Und die CDU ist zwar proeuropäisch, aber im Ton dann doch etwas weniger enthusiastisch. Also da geht es viel um Subsidiarität, europäische Zusammenarbeit oder die EU nur da, wo es auch für alle Mehrwert bringt. Also nicht einfach immer nur EU aus Gründen der europäischen Integration. Und dann vielleicht hier nochmal der Vollständigkeit halber, die AfD unterscheidet sich da natürlich ganz gravierend.
Klar.
Also das ist die Partei, die auch unterschiedlich zu anderen rechtspopulistischen Parteien der EU, die EU abschaffen möchte. Also nicht nur möchte sie irgendwie grundlegend ändern, sondern sie möchte sie in ihrer jetzigen Form abschaffen und stattdessen einen Bund souveräner Nationen gründen. So viel zu den Positionen der Parteien im Wahlkampf. Werfen wir vielleicht mal einen Blick quasi auf die Zeit nach den Wahlen. Wir haben es schon angedeutet, beziehungsweise haben wir es gesagt, viele in Europa schauen auf diese Bundestagswahl, auch weil sie verstehen möchten, wie die neue Bundesregierung außen- und europapolitisch tickt. Und auch, ob sie in der Lage sein wird, eine Gestaltungs- und Führungsrolle in Europa zu übernehmen. Und ich glaube, da, wir wissen natürlich nicht, wer die Wahlen gewinnen wird, aber es sieht momentan zumindest sehr danach aus, als würde CDU die stärkste Kraft werden und dass Friedrich Merz Kanzler wird. Und da hängt, glaube ich, auch durchaus einige Hoffnung, dass wenn ein Kanzler Merz kommt, er europapolitisch wieder das Zepter in die Hand nehmen kann und auch nehmen wird.
Genau. Wir hatten ja, das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, diese Veranstaltung hier, wo Enrico Letta mit Friedrich Merz gesprochen hat, Anfang November, kurz nach der Wahl von Trump und witzigerweise einem historischen Tag, nämlich dem Tag, wo auch dann die Ampelregierung zusammengebrochen ist. Und da hat sich Merz sehr, sagen wir mal, sehr europäisch gegeben, hat betont, dass er eben selber seine politische Karriere als Abgeordneter im Europaparlament begonnen hat, damals zur Zeit auch als Delors-Kommissionspräsident war, sich so in der Nachfolge auch von Kohl und seiner Orientierung auf die EU sieht, hat das Thema Wettbewerbsfähigkeit und das Rolle des Binnenmarktes sehr stark hervorgehoben, als Themen auch dann einer möglichen Kanzlerschaft, falls er gewählt würde. Und aber auch die Themen Autonomie und Sicherheit. Und quasi, dass eben die Autonomie und Sicherheit der Europäischen Union ganz im nationalen Interesse auch von Deutschland sei. Das hat er dann auch nochmal betont bei einer Veranstaltung von der Körperstiftung, wo wir auch beide waren. Du hattest danach auch noch das zusammengefasst, was man daraus eben herausziehen konnte von seinen Positionen. Das heißt, er tritt an mit so einem neuen Führungsstil, zu sagen, ich bin jemand, der diese Rolle als Kanzler und auch als, sagen wir mal, Gestalter Europas annehmen werde und ausfüllen werde. Und es wird auch, wenn man mit seinem Team spricht, auch betont, dass er quasi dieser Europapolitik viel Raum geben möchte, wenn er als Kanzler gewählt wird. Sie versuchen, den Bereich der Europakoordinierung stärker anzugehen. Das betont er, sei es durch einen nationalen Sicherheitsrat für die sicherheitspolitischen und sicherheitsrelevanten Themen, aber auch insgesamt zu sagen, wir haben das als Problem erkannt, wir werden da handeln. Und ein weiterer Punkt ist sicher natürlich diese, sagen wir mal, Verbundenheit schon allein durch die gemeinsame Parteienzugehörigkeit, die es gibt mit von der Leyen und auch mit Manfred Weber. Das heißt, wir haben natürlich eine Konstellation, wo die aus derselben Parteienfamilie kommen. Das heißt, die Präsidentin der Kommission, einer der wichtigsten Player im Europäischen Parlament und eben der deutsche Kanzler. Wenn wir sprechen von Parteienfamilie, gucken wir auch, sagen wir mal, über die Grenze nach Osten. Tusk ist auch ein EPP, starker EPP-Politiker. Das heißt, es kommt unter Umständen auch eben zu so einer Verstärkung einer Tendenz, die wir sowieso schon sehen, nämlich, dass die EPP ein sehr dominanter Player mittlerweile in Brüssel geworden ist. Und dazu kommt natürlich auch, sagen wir mal, eine Annäherung des Programms, das die Kommission jetzt verfolgt, was von der Leyen verfolgt, mit Deregulierung oder zumindest Entbürokratisierung und Simplifizierung, Vereinfachung, wie es heißt, und dem Wettbewerbskonzept, das Merz eben auch bei uns in dieser Veranstaltung im November vorgelegt hat. Da ist dann der Omnibus-Vorschlag, der jetzt vorgelegt wird für die Sustainable Finance-Bereich, also CSRD, CSDDD, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, wird das als Anfang gesehen einer breiteren Agenda der Vereinfachung der Regulierung auf europäischer Ebene.
Ja, und dieser EVP-Zusammenhalt, sage ich mir jetzt mal, haben wir ja auch gesehen, als es das Treffen der EVP-Staats- und Regierungschefs hier in Berlin gab Anfang des Jahres.
Ja.
Da sind ja auch alle nach Berlin gekommen, auch als Zeichen der Unterstützung für Merz. Und dass es da jetzt gerade auf der Rats- und europäischen Ratsseite auch eine sehr starke EVP-Mehrheit gibt. Du hast Tusk erwähnt. Ich glaube, auch eine der Punkte, die Merz sehr, sehr wichtig sind, ist eben diese bilaterale Beziehung zu Polen und zu Frankreich, also auch die Verbesserung der Beziehung zu eben diesen beiden Ländern. Und bei der Körperstiftung, wir waren, hat er ja auch angekündigt, dass er am ersten Tag seiner Kanzlerschaft direkt nach Warschau und nach Paris fliegen möchte, eben um ein Zeichen zu setzen, wie wichtig ihm die Beziehungen sind zu den beiden Ländern.
Ja, ich glaube, dass man vielleicht auch doch nochmal kurz zurückblicken muss, was ist vielleicht an diesem deutsch-französischen Verhältnis nochmal gut gelaufen und wo ist die Kritik auch durchaus berechtigt? Also was waren die Treiber, die das auch kompliziert gemacht hat? Und ich glaube, ein Aspekt, der aber wahrscheinlich sogar für beide Seiten gilt, ist, dass es schon Regierungsjahre gewesen, in denen beide Regierungen sehr stark auch auf ihre nationalen Themen orientiert waren. Man erinnert sich an die Rentenreformdiskussion in Macron, die enorm viel Kraft gebunden hat. Auf der deutschen Seite ging es um Energiewende, es ging um die Anpassung auch nach dem Ukraine-Krieg, die dann vielfach auch, sagen wir mal, und das wäre vielleicht durchaus eine Kritik, instinktiv eher auf eine nationale Strategie häufig gesetzt worden ist. Das heißt, man war letztlich sehr stark innenpolitisch orientiert. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, diese Ampelregierung war in der Europapolitik auch häufig uneins. Und wenn man schon intern uneins ist mit diesen drei Spielern, dann ist es natürlich schwieriger, einen Gestaltungsanspruch an den Tisch mit den französischen Partnern zu bringen. Und es waren natürlich auch Themen, die diskutiert worden sind mit den Franzosen, die inhärent schwierige Themen sind und auch immer schwierige Themen gewesen sind. Also die Fiskaldiskussion, Finanzen, die Diskussion zur Energie mit Nuklear versus Nicht-Nuklear. Also es sind schon auch Themen gewesen, die schwierig waren. Und unterliegend ist diese Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland auch immer eine Kooperation, die schon sehr vernetzt und eng gewoben ist. Also man darf das auch nicht zu sehr quasi an Scholz-Macron festmachen, sondern in der ministeriellen Kooperation gibt es kein Land, wo die Kooperation so eng ist und wo sie so auch hardwired quasi in die administrativen Prozesse integriert sind. Aber man muss schon sagen, dass quasi das Verhältnis Scholz-Macron, zumindest von dem, was man so mitkriegt, nicht besonders eng und gut gelaufen ist. Und dass die quasi nicht so geklickt haben, wie jetzt früher das mit Mitterrand und Kohl der Fall gewesen ist. Und vielleicht idealisieren wir das auch zum Teil, muss man ehrlicherweise sagen, und gucken dann gerne an die Sternmomente der deutsch-französischen Verhältnisse, auch zuletzt vielleicht auf das Verhältnis Macron-Merkel, wo dann die Entscheidung entstanden ist, Next Generation EU zu machen und diese Corona-Bonds aufzunehmen. Aber man kann schon sagen, dass hier der Anspruch von Merz zu sagen, ich versuche mit Macron noch stärker zu klicken, vielleicht einer ist, der klappt. Also das muss man dann sehen. Er war im März letzten Jahres in Paris und da hatten die wohl einen intensiven Austausch. Und man muss gucken, ob er da quasi einen Reset auf der persönlichen Ebene mit Macron schafft. Man muss aber auch sagen, ich hatte ja die innenpolitische Orientierung gesehen, Frankreich ist natürlich auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Ich meine, wir haben ja häufig darüber diskutiert, was können wir in dieser Jahresfolge bringen und haben dann so ein bisschen zurückgeguckt, quasi was ist alles passiert in diesem Jahr. Und natürlich, und wir haben ja im Sommer darüber lange auch hier im Podcast geredet, die Tatsache, dass dann Macron die Assemblée Nationale aufgelöst hat, hat natürlich dazu geführt, dass wir keine klare Mehrheit in der Assemblée Nationale haben. Wir hatten auch vorher keine absolute Mehrheit für Macron, aber zumindest waren die Kräfteverhältnisse etwas weniger quasi in einer Pattsituation, wie wir es jetzt sehen. Wir haben jetzt eine Regierung, die den Haushalt durchgesetzt hat, aber es gibt doch viele, die erwarten, dass im Sommer Neuwahlen sind und mit der ungewissen Ausgang. Und Macron als Präsident hat zwar weiterhin Gestaltungsspielraum sehr starken im Bereich der Außen- und Europapolitik, aber ist natürlich als Präsident schon auch durch diese Entscheidung und auch durch die politische Instabilität auch geschwächt. Man muss also sehen, wie dann Frankreich die Rolle ausfüllen kann. Die Herausforderungen sind enorm. Insofern glaube ich, der Druck ist enorm, dass die beiden sich zusammenraufen. Aber es ist nicht das Frankreich von 2017, wo da so ein frisch gewählter Präsident jetzt die große Europa-Agenda vorlegt.
Ja, also ich glaube, das ist aber auch ganz wichtig, vielleicht nochmal zu sagen, dass manche der Probleme oder viele der Probleme der Ampelregierung vielleicht auch nicht nur an der Ampelregierung selber lagen, sondern auch einfach strukturelle Probleme sind. Natürlich ist es schwieriger, eine deutsch-französische Beziehung aufzubauen, wenn es auf der französischen Seite so instabil ist. Aber auch zum Beispiel das Problem des German Votes, das Merz ja jetzt auch abschaffen möchte, wenn er Kanzler wird. So wird das genannt, wenn die deutsche Regierung in Brüssel zu keiner gemeinsamen Position gekommen ist und deswegen in Brüssel nicht mit abstimmen kann. Das ist ja kein Problem, das nur unter der Ampelregierung geherrscht hat. Das ist ja ein Problem, das es unter jeder Koalitionsregierung in Deutschland gegeben hat. Die Ampelregierung hatte natürlich das Problem, wie du sagst, dass es besonders schwierig war, sich zu koordinieren. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es dann in der nächsten Koalition und unter Friedrich Merz besser wird. Aber auch das ist ja nicht gegeben. Also je nachdem, wie diese Wahlen ausgehen, kann es ja tatsächlich immer noch sein, dass wir wieder eine Dreierkoalition haben werden in Deutschland. Und ich befürchte, dass dann diese Koordinierungsprobleme und das German Vote Problem gar nicht so einfach wegzuwischen sind, weil das dann Probleme sind, die sich eben aus einer Koalitionskonstellation ergeben. Das heißt, ich glaube, das ist auch einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es nicht nur auch der Führungsstil bestimmter Personen sind, sondern auch Probleme, die sich aus der politischen Situation ergeben. So oder so hast du aber völlig recht. Die Probleme und die Herausforderungen, die auf Europa und auf Deutschland zukommen, sind enorm. Und ich muss auch sagen, ich hatte jetzt während des Wahlkampfes, weil es ja auch um den Wahlkampf geht hier, manchmal das Gefühl, dass diese Probleme und einfach die Größe der Probleme vielleicht auch nicht so ganz herausgearbeitet wurden in den Debatten, in den Programmen, in den Interviews. Also wir müssen uns, glaube ich, klar machen, dass die nächsten Jahre tatsächlich auch schwierig sind und dass diese Wahlen wirklich sehr wichtig sind.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, wir treffen und sitzen hier zusammen vor dem Hintergrund einer extrem einschneidenden Rede, die gestern der Verteidigungsminister im NATO-Rat gehalten hat. Wir haben gesehen, was Trump zu Ukraine angekündigt hat. Das bedeutet, es kann einen Frieden oder einen Waffenstillstand in der Ukraine geben, ohne dass die Europäer unter Umständen ein großes Wort mitzureden haben, aber dafür gleichzeitig eine enorme Verantwortung übernehmen sollen, was die Sicherheitsgarantien betreffen. Und das ist nur ein Aspekt der Trump-Herausforderung. Wenn ich mir angucke, was jetzt an auch Drohungen im Bereich des Handels, selbst territoriale Drohungen, wenn ich an Grönland und Dänemark denke, im Raum stehen, so ist es ja so, dass alles das, was wir an Befürchtungen auch gemeinsam diskutiert haben, plötzlich wahr wird. Und ich glaube, da nicht deutlich zu sehen, dass da Europa geschlossen reagieren muss und dass auch relativ schnell eine deutsche Bundesregierung handlungsfähig wieder da mitmachen muss und mitgestalten muss, da gebe ich dir recht, ist vielleicht noch nicht komplett angekommen, ist aber ein fundamentaler Faktum, vor dem diese neue Bundesregierung dann stehen wird.
Ja. Ja, und gerade diese Geschlossenheit der EU wird ja nicht einfacher dadurch, dass wir auch immer mehr europaskeptische Kräfte nicht nur in Brüssel, sondern auch in den Mitgliedstaaten sehen. Zum Beispiel Viktor Orban, aber eventuell auch eine Giorgia Meloni in Italien. Um ein sehr konkretes Beispiel zu geben, wo die Sorgen liegen. Präsident Trump hat ja jetzt Zölle erlegt, 25% auf Aluminium und Stahl. Und solche Zölle treffen die EU als Ganzes. Aber die Sorge, was hier passieren könnte, wäre, dass sich einzelne Mitgliedstaaten in bilateralen Gesprächen mit der US-Administration Deals aushandeln, bei denen dann ihre eigenen Interessen geschützt werden. Zum Beispiel Autozölle treffen ja nicht alle Mitgliedstaaten gleich. Das heißt, bestimmte Zölle auf bestimmte Bereiche treffen manche Mitgliedstaaten härter als andere. Und die Sorge ist, dass wenn Mitgliedstaaten einmal anfangen, Deals auszuhandeln, dass ihre eigenen Interessen nicht getroffen werden, also dass man doch bitte lieber Autozölle erlegt als Zölle auf Schinken, wenn man eher Schinken produziert und im Gegenzug der EU dann Politiken verhindert, die gegen die Interessen der USA agieren würden, dann wäre das natürlich das Worst-Case-Szenario, das wir jetzt sehen würden. Und eben diese Sorge ist schon relativ groß, gerade auch, weil wir immer mehr Akteure haben, bei denen wir nicht ganz sicher sind, ob sie solche Wege dann nicht doch verfolgen würden mit der US-Administration.
Genau. Eines der quasi wahrscheinlich doch dringenden Themen für die EU wird eben der Bereich der Verteidigungsfähigkeit sein. Und das ist kein einfaches Thema, weil wir wissen, die EU ist ja eigentlich quasi ein Markt-Wirtschaftsintegrationsprojekt gewesen und das Hauptinstrument war die Regulierung. Ich habe letztens zu einer Zeitung mal gesagt, die EU ist ein regulativer Riese und ein budgetärer Zwerg. Also das heißt, sie hat eigentlich für diese quasi finanzielle Seite gar nicht die großen Instrumente, die man dann neu umsetzen oder gestalten kann. Sie hat ein sehr, sehr kleines Budget, was auf 7 Jahre festgelegt ist und insofern auch nur sehr schwer angepasst werden kann. Sie hat immer eine Arbeitsteilung gehabt, wo die Sicherheitspolitik bei der NATO lag, aber die Wirtschaftspolitik bei der EU. Und da umzusteuern, das glaube ich, wird nicht so einfach sein. Und die Frage der gemeinsamen Verteidigungsprojekte wird sehr wichtig sein, aber auch die Frage der gemeinsamen Verteidigungsfinanzierung wird sehr wichtig sein. Da hat die jetzige Regierung eine Festlegung gemacht, keine neue Schuldenfinanzierung auf europäischer Ebene dem zuzustimmen. Das hat Scholz klar gesagt, jetzt bei dem Arbeitstreffen Anfang des Monats. Bei der Körperstiftung hat Merz gesagt, lass uns erstmal über Verteidigungsprojekte reden. Das war so ein Erstmal, da könnte man eine gewisse Öffnung sehen. Aber ich glaube, unabhängig von der Frage Schulden ja oder nein auf europäischer Ebene, glaube ich, müssen wir uns im Klaren sein, dass das Thema Sicherheit an Priorität gewinnen wird zu einer Zeitpunkt, wo gleichzeitig wir vor wirtschaftlich enormen Herausforderungen als Land stehen. Das heißt, diese Frage quasi, wie wird mehr Sicherheit und wie wird mehr Verteidigung finanziert, wird ein zentrales Thema national sein, aber auch eben europäisch sein. Und das bedeutet halt, in einer Zeit wirtschaftlicher Schwäche wird es auch zu neuen Verteilungskonflikten geben. Wir haben das Thema Schuldenbremse jetzt noch nicht angesprochen, was ja auch bedeuten würde, quasi hat diese neue Regierung eventuell die Unterstützung 2/3 des Parlaments, um dieses Thema Sondervermögen oder Schuldenbremse anzugehen für eine nationale Finanzierung. Aber es wird eben auch die Frage nach neuen Steuereinnahmen, Steuererhöhungen, Umverteilungen auch innerhalb des Haushalts, aber auch innerhalb der Gesellschaft, glaube ich, mit sich ziehen. Das heißt, diese Neuorientierung auf das Thema Sicherheit, glaube ich, ist noch nicht 100% angekommen in der Bevölkerung, wird aber wahrscheinlich die nächste Bundesregierung ganz wesentlich beschäftigen, zwar als nationales Thema, aber eben auch als europäisches Thema. Wolltest du mich nicht fragen, was ich mir für die neue Bundesregierung wünsche? Ja. Das hatten wir vorher diskutiert. Ich hätte 2 Wünsche. Und dann sag du mir, ob du meinst, das sind die richtigen Wünsche und ob du glaubst, dass sich das umsetzen lässt. Das erste wäre so ein bisschen der Wunsch, den wir auch schon immer mal wieder versucht haben, hier im Podcast, aber auch in unseren Veranstaltungen zu pushen, zu sagen, Europapolitik ist Teil der nationalen politischen Debatte. Das heißt, Europapolitik ist eben nicht nur eine abstrakte Diskussion, wollen wir mehr oder weniger Europa, sondern Europapolitik ist quasi die Fortsetzung auch nationaler Entscheidungen und Strategien. Also Thema Klimapolitik, da kann man eine quasi linke Klima-Europapolitik treiben oder eine rechte Klima-Europapolitik treiben. Aber es ist wichtig, Klimapolitik nicht national zu diskutieren, sondern eben europäisch, zum Teil sogar global, aber eben auch europäisch. Was ich mir wünschen würde, ist, dass diese neue Bundesregierung eben diese 2 Hüte, die sie haben, den nationalen Hut als die Regierung der von Deutschland, aber eben auch als ganz wichtige Stimme in Europa, dass sie den füllt, aber dass dann diese Debatte zu den europäischen Themen dann nicht irgendwie kurz vor der Abstimmung im Rat irgendwie kurz mal hochpoppen, sondern strategisch mitdiskutiert werden, dass wir also auch unter Umständen eben eine Politisierung der Europapolitik stärker sehen, dass man sagt, okay, wir als Regierung haben da lang diskutiert und wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, das wäre so eine unsere Position zu dem Bereich Verteidigungsfinanzierung beispielsweise oder Neuaufsetzung der Migrationspolitik beispielsweise, aber dass wir eine politische Debatte im Bundestag in der Bevölkerung haben zu der richtigen Europapolitik für bestimmte Themen. Also eine Politisierung und auch eine stärkere Relevanz der Europapolitik als wichtigen Bestandteil der Aufgaben, die diese neue Regierung eben hat. Aber ich würde es abgrenzen zu einer Polarisierung. Also ich würde mir hoffen, dass wir da eine politische Debatte haben, auch zwischen den wichtigsten Parteien. Aber ich würde nicht gerne eine Polarisierung quasi haben, wo es quasi nur so um, ist man für oder gegen Europa und in dieser Form eine Zuspitzung. Das, glaube ich, ist nicht sinnvoll. Es muss politische Debatte geben, auch ohne eine Polarisierung. Der zweite Punkt, den ich mir wünschen würde, wäre, dass wir haben viel über Führungsanspruch gesprochen, dieses Leadership ein Leadership ist, das jetzt weniger quasi einen exklusiven Führungsanspruch von Deutschland für deutsche Interessen ist, sondern dass es ein Führungsanspruch ist, der schon auch einer ist, der andere mit einnimmt. Du hast Polen erwähnt, wir haben Frankreich erwähnt, aber auch die EU-Kommission. Also dass das heißt, Deutschland ist bereit, auch stärker Verantwortung zu übernehmen, aber im Tandem mit vielen der anderen Mitgliedstaaten und im Tandem auch der EU-Institutionen. Das wären quasi die beiden Wünsche, die ich für diese neue Bundesregierung oder die, wer auch immer dann quasi die Verantwortung übernimmt, für die Bundesregierung mir wünschen würde.
Ich glaube, diesen Wünschen kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und ich würde mir auch wünschen, dass es eine positivere EU-Agenda gibt, dass Europapolitik nicht immer nur dann vorkommt, wenn man sagt, das geht aber nicht. Oder Europarecht sagt, wir dürfen das nicht. Oder, naja, die EU setzt uns da Grenzen, was wir machen können, sondern dass man sagt, wir machen das so und so und zwar machen wir das europäisch. Also auch diese quasi als positive Agenda und nicht nur mal als Grenzen dessen, was wir dann eigentlich nationalstaatlich machen sollten, wollten, müssten. Aber es geht leider nicht wegen Europa.
Ich würde jetzt vielleicht gerne deine Rolle ein bisschen übernehmen. Und da ich ja sogar auch noch eine Kamera habe, macht es doppelt Spaß. Und zwar diesen Teil, den du normalerweise immer einführst, nämlich drei Fragen, ein Wort. Da habe ich mir drei Fragen überlegt. Und zwar, möglichst kurze Antwort mit einem Wort. Wer wird nächster Bundeskanzler?
Merz.
Zweite Frage. Was sollte die eine Priorität sein, die auf jeden Fall die neue Regierung verfolgen sollte?
Auf europäischer Ebene?
Ja.
Sicherheit.
Und dritte Frage. Glaubst du, dass die neue zukünftige oder die zukünftige Bundesregierung den Fluch des German Votes abschaffen kann?
Nein.
Danke.
Danke dir, Johannes. Auf jeden Fall spannend, immer auf der anderen Seite der drei Fragen zu sitzen. An unsere Zuhörerinnen und ZuschauerInnen, wie wir diesmal sagen dürfen, danke auch an euch. Das war hiermit die 48. Folge des EU2Go-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jack Delors Centers in Berlin. Wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt auch im neuen Jahr wieder dabei seid. Und wie immer gibt es alle unsere Folgen bei Spotify und allen anderen Podcast-Portalen zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Mein Name ist Tunüren. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal.